Elementar, der Healthy Living Podcast von LifeLight. Der Podcast für deine Energie, Intuition, Gesundheit, Supplements und ein modernes Leben. Mit Gabriele Plätzer und Peter Zeitelhofer. Jeden zweiten Mittwoch neu und überall, wo es Podcasts gibt.
Wie der Darm das ganze Leben steuert. Mit der Diätologin und Gastrosofin Carina Hinterberger aus Tamsweg.
Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Elementar, dem LifeLight-Podcast für Healthy Living von und mit
Gabriele Plätzer
und mir, Peter Zeitelhofer. Wunderbar, Gabriele. Bist du im Podcast-Game angekommen?
Ja, ich bin schon voll angekommen. Man macht ja das schon geistig vorweg, bis es dann wirklich zur Verwirklichung kommt, ist man ja, glaube ich, schon drin. Es fühlt sich an, als wären wir schon ewig unterwegs.
Sind wir ja auch schon ziemlich lange, haben wir ja schon erzählt. Also die Planung geht ja länger dahin, aber jetzt sind wir voll im Aufnehmen. Wir haben einen tollen Gast. Und zwar haben wir uns gedacht, was ist ein Thema, das so richtig brennt, und wir sind da auf den Darm gekommen.
Ganz genau. Und da haben wir aus unserem Netzwerk gezogen, die Carina Hinterberger. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Gastrosofin, Diätologin, ausgebildet in traditioneller europäischer Heilkunde. Das Gespräch war schon in der Vorbereitung bei uns irgendwie so, welches Thema nehmen wir?
Genau.
Ich überlasse das Feld jetzt euch beiden. Jetzt habe ich am Tisch gehabt.
Hau mich gleich am Tisch, genau.
Genau, und freue mich schon sehr, was wir jetzt besprechen werden, und funke dann dazwischen mit Fragen aus meiner Zielgruppe. Genau.
Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Darm ist ja etwas, was natürlich jedem irgendwie brennt. Man weiß, der Darm ist verantwortlich für die Gesundheit, aber wie es wirklich funktioniert, das weißt eher du, und da wirst uns du heute viele Tipps geben. Carina, herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Danke.
Sehr gut. Carina, ich habe natürlich auch bei dir mich ein bisschen mit deiner Vita und deinem Leben beschäftigt, und ich habe ein Intro für dich. Also hör mir genau zu. Ich glaube, ich triff dich ziemlich gut. Du bist auf jeden Fall für das heutige Thema genau die richtige Frau. Du kommst aus Tamsweg im Lungau und vereinst in deiner Arbeit gleich mehrere Ausbildungen. Diätologin, Gabriele, du hast es schon gesagt, Gastrosofin mit Zertifikat in der traditionellen europäischen Heilkunde und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, in der orthomolekularen Medizin. Du wirst uns erklären ganz genau, was das ist. Schon in der Masterarbeit hat sie die Darmgesundheit ins Zentrum gerückt. Das Thema beschäftigt dich also nicht erst seit gestern. Unter deiner eigenen Marke S-Art berätst du heute Menschen genau in diesem Bereich. Und das Schönste, du verbindest die Wissenschaft mit der gelebten Lebenspraxis und das finde ich sehr, sehr spannend, fermentierst sogar selbst in deiner eigenen Lungauer Küche. Trifft dich diese Beschreibung?
Danke für diese schöne Zusammenfassung. Ja, das trifft es relativ gut.
Wunderbar. Du hast, wir haben es gesagt, Diätologie und Gastrosophie studiert. Wie bist du zum Darm gekommen? Ist ja nicht das einzige Organ.
Aber das Größte. Also der Darm ist durchaus das größte Organ. Wir wissen ja, wenn wir den Darm auflegen würden, haben wir eine Größe von einem Tennisplatz. Und deshalb ist auch die Wichtigkeit des Darms für unsere Gesundheit sehr, sehr enorm. Und das Spannende an der Darmgesundheit ist, dass es ein Wissenschaftsgebiet ist, was sich ständig noch weiterentwickelt, verändert. Und täglich kommen neueste Untersuchungen, Studien heraus. Und das hat mich dann sehr wohl auch zu diesem Gebiet des Darms gebracht und fasziniert.
Aber wie kommt man dann wirklich dahin? Also du hast es studiert, aber irgendwas muss ja dein Interesse geweckt haben. Was war das für dich?
Der Darm ist ja auch jenes Verdauungsorgan oder generell Organ, was mit der Ernährung am größten wahrscheinlich im Zusammenhang steht. Das ist einfach unser Schlauch, der durchgeht, der die Nahrung verwertet, aufnimmt. Und darum hat der Darm auch in der Diätologie einen ganz, ganz besonderen Stellenwert.
Hast du das Gefühl, dass die Menschen sich zu wenig auseinandersetzen mit diesem großen Organ? Das Größte ist ja, glaube ich, die Haut. Stimmt das?
Nein, eben genau nicht.
Ist es wirklich nicht so?
Nein, man würde es glauben. Die Haut hat für die Quadratmeter, ich glaube, 2 Quadratmeter. Und der Darm eben wirklich, ich glaube, der Tennisplatz, was hat er? 14, 16 Quadratmeter.
Sollte wissen, als Tennisspieler, gell?
Sollte man wissen.
Ich weiß, dass es manchmal wahnsinnig groß ist und wenn man drauf hat, wahnsinnig klein.
Genau. Aber der Darm, wenn man ihn mit den ganzen Darmzotten, mit diesen Ausstülpungen betrachtet, und auslegt, ist er tatsächlich das größte Organ.
Aber noch einmal die Frage jetzt wirklich auf die Menschen da draußen. Hast du das Gefühl, gerade wenn man die Wichtigkeit ins Auge fasst, dass die Menschen sich viel zu wenig damit auseinandersetzen, was ihrem Darm gut tut und was eben nicht?
ich denke schon, dass da noch Bedarf da ist. Ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Tabuthema. Es geht ja dann hinten mit dem Stuhl weiter, wo man vielleicht auch gar nicht so gern drüber sprechen möchte. Und der Bedarf ist auf jeden Fall da, um zu wissen, was kann ich mit dem Darm für meine Gesundheit auf ganz, ganz viele Bereiche mit beeinflussen.
Das haben wir dich vorgestellt vorher als Diätologin, Gastrosophin und so weiter, und fermentieren tust du auch. Was ist jetzt wirklich genau dein Berufsfeld und was machst du?
Genau, also mein Berufsfeld ist, dass ich Menschen darüber informiere, mit ihnen in die Therapie gehe, wie kann ich meinen Körper bestmöglich für den Alltag wappnen? Was kann ich machen, wie kann ich unterstützen? Und immer die Übersetzung aus der Wissenschaft, gibt es ja viele Erkenntnisse, aber wie mache ich das tatsächlich? Weil wissen würde man ja sehr viel. Nur wie gehe ich dann jeden Tag auch in die konkrete Umsetzung und schaffe das dann wirklich an den meisten Tagen bestmöglich zu gestalten?
Hast du das Gefühl, man muss wahnsinnig viel ändern, um für den Darm eben ein gesundes Leben zu führen? Oder wären manche kleine Schritte bereits so leicht zu gehen und trotzdem so wahnsinnig effizient?
Jeder Schritt ist ein Anfang. Und der Darm ist ja ein ganz komplexes Universum an Mikroorganismen, alles, was sich da drinnen befindet. Und jeden Beitrag, den ich dazu leiste, ist wirklich ein Schritt in diese Richtung.
Gehe wieder mal von mir selber aus. Ich habe immer das Gefühl, ich esse gesund und habe einen gesunden Lifestyle. Glaubst du trotzdem, dass bei jedem irgendwas zu ändern ist, um wirklich den Darm im Griff zu haben? Oder haben eigentlich die meisten Menschen, unter Anführungszeichen, die normal gesund leben, das eh schon alles irgendwie erfüllt, was man machen muss?
Also wenn ich das jetzt so über alle drüber beantworten müsste, dann würde ich sagen, nein, es ist sicherlich bei jedem Handlungsbedarf da, auch weil sich unsere Ernährung verändert hat. Mhm. Aus der Sicht einer Gastrosophin, wie hat sich das kulturell, unsere Ernährung verändert, historisch über die letzten 100, 200 Jahre oder noch drüber hinaus, dann haben sich ganz, ganz viele Prozesse in unserer Ernährung geändert. Allen voran, dass sich Haltbarmachungsmethoden geändert haben. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir zum Beispiel Fermentationsprozesse nutzen, also Lebensmittel zu konservieren, weil wir einfach eine Lebensmittelsicherheit haben. Wir haben Kühlschränke, wir haben Gefrierschränke. Dadurch hat sich einfach grundlegend was verändert. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Zahlen schauen, früher, also vor über 200 Jahren, haben wir wahrscheinlich um die 1000 verschiedene Stämme Darmbakterien beinhaltet. Heutzutage sind wir bei ungefähr 150 verschiedenen. Das heißt, auf die Frage noch einmal, ob bei jedem Handlungsbedarf ist, ja, wahrscheinlich schon.
Bist du selber deine beste Patientin oder deine Vorzeigepatientin, würdest du sagen? Machst du alles richtig?
Nein, also ich mache bestimmt nicht alles richtig, aber ich weiß sehr wohl, wo könnte ich noch ein paar Dinge setzen, was wäre noch sinnvoller. Und genauso wie bei vielen anderen Sachen muss ich mir auch an der eigenen Nase nehmen. Man hat Kräuter im Garten draußen, man muss es trotzdem hereinnehmen, man muss es machen, man hat fermentiert und man muss es dann trotzdem jeden Tag auch ein Löffelchen davon zu sich nehmen.
Aber jetzt gehen wir wirklich einmal in die Praxis, oder Gabriele? Wenn du jetzt, du sagst, du machst nicht alles richtig, aber du machst wahrscheinlich vieles richtig. Was sind so die grundlegenden Gewohnheiten, die du anders machst als der Mensch da draußen zum Beispiel? Was unterscheidet wirklich deinen täglichen Ablauf eklatant von dem, was wir zum Beispiel machen?
Meinen Ablauf unterscheidet wahrscheinlich einmal, dass ich schon im Hinterkopf habe, wie müsste ich es denn gestalten, dass es grundsätzlich passt. Also das ist so ein bisschen auch der klinische Blick auch auf das Essen bei jeder Mahlzeit, wo man einfach kurz kennt, okay, was habe ich dabei, welche Lebensmittelgruppen würden vielleicht noch dazugehören, um das Ganze bestmöglich umzusetzen. Und das ist bei jeder Mahlzeit so. Dann gehört dazu, jetzt haben wir ja eine wundervolle Jahreszeit, also die Aufnahme jetzt ist gerade im Mai, wo wir auch viele heimische Kräuter verwenden können. Es geht gerade mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln los. Und wenn man wirklich gezielt darauf achtet, wie kann ich hochwertige Lebensmittel zu mir nehmen und versuchen, über den Tag, über meine Mahlzeiten wirklich dann bestmöglich einzusetzen.
Wie ist das bei dir im familiären Umfeld? Gibt es da auch Veränderungen, seit du dich dem Thema sehr stark widmest? Und vor allem, wie gehst du in der Erziehung damit um? Du hast ja eine kleine Tochter mit 3 Jahren, lebt ja auch schon sehr gesund und bewusst.
Ja, die denkt die ganze Zeit an den Darm natürlich.
Ja, die ist ja heute mit, die war kurz im Büro. Ja, genau. Und ihr habt schon den magischen Kasten entdeckt.
Genau. Also im Alltag ist es so, mit einem Kind verändert sich natürlich vieles, aber es ist doch das beste Beispiel, wie ein Kind das von vornherein miterleben darf. So lebt ein Kind das genauso. Und meine Tochter ist eben jetzt 3 Jahre alt. Sie isst Gott sei Dank alles. Also das haben wir die Theorie relativ gut umgesetzt, dann in die Praxis. Und sie ist die Erste, die sich selber ein Schnittlauch holt. Und ich glaube, gestern hat sie gesagt, Mama, sie hätte gern, weil wir Margeriten am Tisch stehen gehabt haben, ein Gänseblümchen, was sie gern mitessen würde. Dann haben wir mir einen Unterschied erklärt. Nein, das sind jetzt keine Gänseblümchen am Tisch. Und wir haben uns dann im Garten draußen welche geholt und ein paar Malvenblüten und Blüten, und so schnell habe ich gar nicht schauen können, hat sie das genauso schon verspeist gehabt, wo ich dann als Diätologenmama natürlich auch manchmal schmunzeln muss, und Gott sei Dank, dass wir da in diese Richtung gehen. Aber klar, wenn man sich mit dem Thema Ernährung viel beschäftigt, man weiß einfach, in welche Richtung es geht, und da verändert sich auch von der gesamten Familie die Ernährung. Wobei ich auch sagen muss, als Diätologin hat man ja nicht nur die gesunde Ernährung, man beschäftigt sich ja mit sehr vielen Krankheitsgruppen. Habe sehr lange in der Onkologie gearbeitet, auch mit kinderonkologischen Kindern. Und da darf man eigentlich, wenn man gesund ist, schon sehr, sehr glücklich sein, wenn sehr vieles schon mal gut funktioniert.
Das glaube ich auch. Also die Gesundheit ist so ein großes Geschenk, unfassbar. Ja. Bleiben wir kurz bei den Kindern, weil das finde ich sehr spannend, die Erziehung der Kinder. Gibt es da große Mankos bei uns, würdest du sagen, was die Ernährung betrifft? Nämlich vielleicht nicht nur die Ernährung, die du täglich dann eben zu dir nimmst, sondern vielleicht auch in der Erziehung und auch in der Bildung vielleicht. Ja? Kann es sein, dass wir hier viel zu wenig mitbekommen vom System, aber auch von den Eltern, wie es wirklich ginge?
Ja, da würde sehr großer Bedarf sein. Ich selber darf auch Vorträge halten, einerseits schon für die Schwangeren, für die Beikosteinführung, also wenn Kinderleins zu essen beginnen, für 1- bis 3-Jährige. Und so auch dann mit Schulkindern wissen wir, dass ungefähr 80% der Schulkinder nicht frühstücken zu Hause. Also da geht es schon einmal los. Natürlich kann man es in den verschiedensten Bildungseinrichtungen bestmöglich gestalten. Gibt es ganz viele Angebote bei uns, wie die wirklich herangeführt werden. Aber es ist immer eine Kombination, sowohl eben in den Einrichtungen als auch, was die Eltern zu Hause machen, anbieten und wie sie die Kinder da heranführen.
Keine Sorge, wir kommen gleich zum Darm zurück, aber ich liebe ja die Praxis. Das ist so spannend. Was ist ein gutes Frühstück?
Was ist ein gutes Frühstück? Wie ich gerade schon erwähnt habe, wichtig ist einmal, dass man frühstückt. Mhm. Die Hormonausschüttung passiert in den frühen Morgenstunden, umso wichtiger ist es, da den Körper mit Energie bestmöglich zu versorgen, und das tägliche Frühstück hat absolut die Berechtigung. Also das ist jetzt schon mal das Um und Auf, denn wie ich vorher gesagt habe, 80% der Kinder frühstücken nicht, Kinder werden irgendwann Erwachsene, und dann sieht es sehr ähnlich aus, die Situation. Also wichtig ist einmal zu frühstücken, und wie so ein Frühstück ausschauen kann, kann sehr individuell sein. Es hat jeder einen anderen Tagesablauf, braucht jeder ein bisschen andere Nährstoffe. Nichtsdestotrotz sollten alle Lebensmittelbestandteile, Kategorien mit dabei sein. Also ich brauche sowohl eine Eiweißkomponente, ich brauche etwas Kohlenhydratlastiges und im besten Fall eine schöne Menge an Obst und Gemüse, die auch beim Frühstück schon mit dabei ist. Was heißt das jetzt wieder in die Praxis übersetzt? Ich kann ein Brot nehmen, ein Mischbrot, Sauerteigbrot, wenn wir heute noch mehr auf den Darm eingehen, ein Vollkornbrot, wo ich meine Komponente für die Kohlenhydrate habe. Ich nehme was Eiweißreiches dazu. Das kann jetzt ein Schnittlauchaufstrich sein mit Frischkäse. Ich kann mal eine Scheibe Käse draufgeben. Ich kann einen mageren Schinken verwenden. Ich kann ein Ei, aber auch die ganzen vegetarischen Möglichkeiten oder nur mehr Joghurt, wo ich dann was mit Kohlenhydrate dazu gebe. Und als dritte Komponente, wie kann ich Obst und Gemüse mit einbauen? Vielleicht kann ich jetzt schon ein paar Radieschen mir dazu schnipseln. Wenn das nicht so gut geht, dann geht es vielleicht bei den Kindern, dass man zumindest sagt, okay, ein paar Scheiben Apfel oder eben auch die Müsli-Kombination.
Mir hat jetzt ein bisschen das Fett gefehlt.
Mir nichts.
Ja, alle drei Komponenten, also Obst und Gemüse verstehe ich, aber Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett irgendwie, oder?
Genau. Fett ist meistens in versteckter Form schon dabei. Ich habe es in die Milchprodukte automatisch mit drinnen. Ich habe es im Käse dabei. Ich habe es in mageren Wurstprodukt oder Schinkenprodukt automatisch schon dabei. Ich kann natürlich den Butter auf mein Brot geben, auch für Kinder absolut in Ordnung. Aber ich brauche jetzt nicht zusätzlich noch einen Löffel Öl in der Früh.
Natürlich, aber Butter oder Margarine, Streichfett?
Kann ich auf jeden Fall verwenden.
Genau. Alles das. Also du hast keine. Und deine Tochter isst auch alles. Das heißt, sie isst alles quer durchs Gemüsebeet, von Fisch, Fleisch.
Was es alles
Was es gibt. Ja. Wenn man sie fragt, was ihr Lieblingsessen ist, wir waren letzte Woche in Italien, machen wir bitte Oktopus und Meeresfrüchte. Also ja, sie ist es gewohnt, dass sie
Luxuskind.
Ja, absolut.
Letztens hat sie sich die Trüffelpizza bestellt. Da war selbst ich ein bisschen überrascht und sie hat es gegessen.
Mhm. Wie geht es dir mit Trends in der Ernährung? Das ist ja auch ein großes Thema. Keto, ja?
Ja.
Proteinreiche Ernährung. Ja. Demgegenüber wieder, du sagst, Frühstücken ist so wahnsinnig wichtig. Andere sagen, das ist Intervallfasten ist perfekt. Sie fangen erst zum Mittag an zu essen. Was ist da dahinter? Wie geht es dir damit? Und beziehungsweise ist das alles gut oder ist das alles ein Blödsinn für die Menschen? Ja.
Man muss sich tatsächlich sehr individuell anschauen. Ich kann da jetzt keine pauschale Antwort nicht liefern. Ketogen ist ganz ein eigenes Thema. Proteinreich, ja, es gibt Sportler, da gelten ein bisschen andere Gesetzeslagen, wie es wirklich ausschauen sollte. Ketogene Diät ist ja jetzt schon relativ lang, auch sehr publik. Ich habe mit Kindern gearbeitet, die sich wirklich ketogen ernähren müssen. Mhm. Und das heißt, dass die sonst Anfallsgeschehen von 10, 50 Anfällen am Tag haben, seltene Stoffwechselerkrankungen, warum sie sich so ernähren müssen. Und diese Ernährung hat mit Lebensqualität nicht mehr so viel zu tun, wenn man es ordentlich macht. Das heißt, richtig ketogene Ernährung, da hat man meistens ein Knäckebrot, dann hat man sehr wohl sehr viel Butter drauf, also da sieht man dann die Zähne beim Abbeißen, also da ist ein Zentimeter Butter drauf und sonst ist dann nicht mehr viel dabei, die dürfen am Tag eine Himbeere essen.
Wahnsinn.
Genau berechnet. Das ist eine wirklich ketogene Ernährung. Und jeder, der zu mir sagt, ich ernähre mich mal keto, weil ich lustig bin, ja, kann ich machen, aber dann muss ich es gescheit machen.
Und auch nicht so lange, oder? Wahrscheinlich 3 Wochen, 6 Wochen?
Damit ich in eine Ketose komme, und das ist ja die Energiegewinnung aus der Fettverbrennung, braucht der Körper mehr Zeit, dass er sich daran gewöhnt, sich darin zu halten. Also das ist ein ganz spezielles Gebiet, ja, kann ich machen, aber man muss sich wirklich sehr gut auskennen, um das vernünftig zu gestalten und ob da noch Lebensqualität in dieser Form dabei ist, sei jetzt aus der Sicht einer Diätologin mal dahingestellt.
Ich glaube, wir brauchen eine eigene Folge über Keto.
Unbedingt. Das muss sein. Ja. Würde das spannend?
Ja, wäre das spannend schon spannend, für dich? Weil es so häufig vorkommt und weil es so viele Meinungen dazu gibt, das wäre schon mal spannend. Ja.
Auch in der Onkologie zum Beispiel. Mhm.
Ja, weil wenn es eine spezielle Indikation gibt, okay.
Ja.
Aber viele machen Keto ja, weil es ein Trend ist eben. Ja.
Carina, probierst du alles selber aus?
Vieles.
Wirklich?
Sehr vieles.
Das heißt, du hast dich schon mal ketogen ernährt?
Ja.
Bist du in diese Ketose gekommen?
Ja.
Mhm. Was ist deine Erfahrung gewesen? Dass wir zumindest einmal teasern zu dieser Folge, die wir dann machen werden.
Es riecht wahnsinnig unangenehm und man muss es wirklich durchziehen. Wenn man weiß, es ist auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, dann hält man sehr vieles durch. Also wir haben auch in der Ausbildung, waren wir eine Woche Diabetiker, wir waren eine Woche, dass wir heilgefastet haben und da hat man dann wirklich geschaut, wer hält nicht essen eine Woche durch. Also man probiert dann sehr, sehr vieles aus.
Bin raus.
Ja. Und man darf so Dinge dann aber auch für sich wieder überlegen, was nehme ich dann wirklich mit. Heilfasten nehme ich sehr gerne mit, also das praktiziere ich über viele Jahre. Andere Dinge wie Ketogen habe ich für mich jetzt einmal beiseite gestellt.
Kommen wir zum Darm, Gabriele. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Hauptthema, der Darm. Aber ich glaube, es hängt ja alles zusammen, was wir hier besprechen.
Ja.
Der Darm ist populär. Es gibt Bücher, es gibt Dokumentationen darüber und so weiter. Wie wichtig ist er denn wirklich für uns als Menschen? Nicht nur in der ganzen Verdauung, in der Ernährung, sondern es gibt ja auch Leute, die sagen, geht es dem Darm gut, geht es dem Menschen gut? Was ist dahinter?
Ja, stimmt absolut. Also ist wissenschaftlich bewiesen, welche riesengroße Rolle der Darm in der Gesundheit spielt. Einerseits mit den Bewohnern, die wir drinnen haben. Das sind ja unzählige an Darmbakterien, die wir im besten Fall bei uns beinhalten. Da gibt es ja auch große Zahlen dazu, kann man sich alles nicht vorstellen.
Milliarden.
Billionen sogar, 10 hoch 13, 10 hoch 14, kann man sich in Zahlen nicht vorstellen, auch 10-mal mehr als körpereigene Zellen, leichter geht es in Kilogramm. Im besten Fall haben wir über 2 Kilogramm Darmbakterien beinhaltet.
Mhm.
Also auf die Frage, das nächste Mal auf der Waage, kann man mal die 2 Kilo auf jeden Fall abziehen, denn das sind unsere Bewohner im Darm.
Was ist das?
Wahnsinn. Du. Und verändert sich, ich meine, viele Frauen über 50 fragen sich vielleicht, ja, verändert sich das Mikrobiom? Ja, ab 50. Warum geht es ab dann irgendwie schwerer? Warum ist die Verdauung angegriffener? Warum fühlt man sich müde und träge nach dem Essen? Das kennt man von den Jahren davor nicht.
Ja, da verändert sich der komplette Körper. Wir sind evolutionsbedingt darauf ausgelegt, Nachwuchs zu, den Fortbestand unserer Art zu erhalten. Und das ist das Essentielle an unserem da sein. Und wenn dieses Thema abgeschlossen ist, erledigt, ist für den Körper einfach zu schauen, was ist tatsächlich noch relevant und welche Dinge sind vielleicht weniger relevant. Und weil das Gewicht immer ein großes Thema ist und vor allem auch wenn mit fortschreitenderem Lebensalter, vor allem die Damen, die da oft ein Thema mit dem Gewicht bekommen, ja, aber wir haben ja jetzt eigentlich auch ein Luxusproblem, dass wir jetzt eine gewisse Lebensmittelsicherheit haben, viel Nahrung zur Verfügung, dass wir jetzt gar nicht mehr darauf angewiesen sind, alles aus dem, was wir essen, wirklich an Substrat, an Nährstoffen für den Körper zu verwerten. Mhm. Früher haben ja nur diejenigen überlebt, die wirklich alles bestmöglich aus der Nahrung herausgefiltert haben. Dass wir jetzt diese Sicherheit haben, Kühlschränke, Gefrierschränke, uns jeden Tag alles kaufen, leisten können an Nahrung, wenn ich das jetzt mal so überspitzt formulieren darf, dann ist das ja ganz eine andere Herausforderung wieder für den Körper und so schnell hat er sich in der Evolution dann nicht mit angepasst. Mhm.
So ein spannendes Thema, gell? Dieses Mikrobiom, das du angesprochen hast, vielleicht können wir das kurz in 2, 3 Sätzen erklären, weil es ist trotzdem, vielleicht gibt es da draußen Zuhörerinnen und Hörer, die das noch nicht intus haben, was das ist. Man hört es und liest es ja überall, aber wie würdest du das genau definieren?
Genau, also Mikrobiom, vor allem das intestinale Mikrobiom, sind die Bakterien, die sich in unserem Darm befinden. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir diese von außen zuführen, um auf viele Prozesse im Körper einen Einfluss zu haben.
Sehr, sehr spannend.
Sind es dann die Probiotika, die wir zuführen?
Genau, Probiotika ist ein Teil, der wahrscheinlich besterforschteste Teil von den Darmbakterien, die wir über verschiedenste Kulturen von außen zuführen. Mhm. Also probiotische Stämme, das sind im Prinzip die Darmbakterien selber. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir die im besten Fall jeden Tag dieselben Stämme konsumieren, damit wir im Darm, wie wir vorher schon besprochen haben, jetzt haben wir ungefähr 150 verschiedene Stämme drinnen, im besten Fall sind es noch viel, viel mehr, damit sich diese dann wirklich langfristig dort vermehren und ansiedeln können.
Heißt es, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, was die Zufuhr betrifft, nehme ich jeden Tag ein Briefchen etwas oder ein kleines Milchgetränk von etwas, um diese vielen Millionen, Milliarden Bakterienstämme zuzuführen? Oder würde ich das auch mit der Ernährung schaffen?
Im Prinzip schaffe ich sehr viel über die Ernährung. Der Leitsatz der Diätologen ist ja immer, Nahrung ist die erste Medizin. Das ist immer die Grundlage und dann geht man in die Tiefe und schaut, was schaffe ich tatsächlich und gibt es bestimmte Dinge, die ich vielleicht weniger schaffe, weil ich mich Produkte nicht so gerne mag, weil ich generell Fermentiertes nicht so gerne mag, weil ich vielleicht mit Histamin ein Thema habe und gelagerte Produkte nicht so gut vertragen kann. Und dann ist auf jeden Fall wichtig, dass man schaut, wie kann ich trotzdem die Zufuhr tagtäglich sicherstellen.
Und bei den fermentierten Produkten, Peter, du hast auf das sehr stark reflektiert, auch weil die Carina ja selber auch fermentiert. Was wäre da ein Beispiel für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht so genau wissen?
Genau. Wenn man an Fermentation denkt, dann denkt man in erster Linie an eingelegtes, saures Gemüse. Aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil von uns heute wahrscheinlich schon fermentierte Lebensmittel konsumiert hat. Sei es ein Joghurt, sei es ein Kaffee getrunken, Schokolade.
Kaffee?
Die haben wir schon getrunken, oder? Natürlich.
Ja? Beim Brot, das Sauerteigbrot. Sauerteig ist natürlich
fermentiert. Hast du Sauerteigbrot gegessen?
Das war Brot vorhin.
Wow,
ja,
von wenn ich gewusst hätte, gemacht. Dass es ein Sauerteigbrot ja, ist,
dann genommen,
natürlich.
Ja.
Genau. Also viele Dinge haben wir automatisch, also ganze Milchprodukte, Käse, da haben wir auch noch die Geschmacksstoffe drinnen durch den Fermentationsprozess. Also wahrscheinlich hat man heute doch schon durchaus mehr zu sich genommen beim Fermentieren, als man jetzt glauben würde.
Also nicht
würde.
Nur Sauerkraut und Essiggurkel.
Genau. Was du selber fermentierst, darauf kommen wir dann später noch kurz dazu. Ich würde gerne noch beim Darm bleiben, unbedingt. Ist es kompliziert, den Darm in Balance zu bringen? Das ist ja, wenn wir darüber sprechen, wir müssen von außen zuführen, wir müssen das machen, im besten Fall über Ernährung oder über Ergänzungsmittel und so weiter. Würdest du sagen, es ist eine Wissenschaft, wo jeder drinnen gut sein sollte? Oder gibt es einfach einfache Sachen, die man machen kann?
Es gibt ganz, ganz einfache Dinge. Natürlich gibt es die Wissenschaft im Hintergrund, die uns sagt, wie können wir es bestmöglich gestalten? Aber es sind ganz einfache Dinge und wir ernähren uns ja täglich, wir essen täglich, also ernähren wir auch unsere Darm, unsere Darmbakterien, die drinnen sind.
Gib mir 3 Tipps.
Ballaststoffe. Mhm. Allen voran das große Thema der Ballaststoffe. Vorher haben wir gehört, Probiotika, das sind die lebenden Bakterien und die brauchen Futter. Die müssen sich ernähren, die müssen wir da drinnen halten, die müssen überleben. Und die brauchen das Futter und das sind die Präbiotika. Mhm. Das können eben verschiedenste Dinge in Ballaststoffe sein, wenn man jetzt wieder runterbricht auf Lebensmittel. Hülsenfrüchte, das ist eine ganz wertvolle Quelle. Getreideprodukte allen voran, Vollkorn, wo wir es drinnen haben. Also eine pflanzenbasierte Ernährung hat da schon mal sehr, sehr viel Sinnvolles drinnen. Aber auch andere Dinge, die vielleicht weniger bekannt sind. Sekundäre Pflanzenstoffe, Kräuter ernähren genauso unsere Darmbakterien, die da eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Spannend, oder?
Ja, komplett.
Würdest du sagen, du machst alles richtig, Gabriele?
Überhaupt nicht.
Ich definitiv nicht.
Nein.
Aber wir werden so viel mitnehmen von dem Podcast heute.
Ja, wir lernen so viel. Ja.
Wir haben vorher schon gesagt, wir werden so gescheit sein nach 10, 20 Folgen. Unfassbar. Der Darm ist ja für alles verantwortlich. Reden wir zum Beispiel über das Hautbild. Das ist ja auch so etwas, wenn man hört da draußen, die Haut ist schlecht oder hat sie kurzfristig verändert. Kann das auch wirklich der Darm sein oder sind das so Internet, Instagram, Floskeln, die man immer hört?
Man muss es immer individuell ansehen. Es kann sehr viele Ursachen haben, die da dahinter liegen, aber der Darm kann eine Ursache sein. Je mehr verarbeitete Lebensmittel ich konsumiere, je mehr Zusatzstoffe drinnen sind, umso eher können die auch die Darmbarriere, also was dann tatsächlich in den Körper aufgenommen wird, mit in den Körper bringen und dadurch wieder Dinge verursachen, die zum Beispiel für unser Hautbild nicht günstig sind. Der Darm ist aber auch ganz stark im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen, die auch wieder die Haut zum Beispiel mit beeinflussen können.
Mhm. Fällt mir das Stichwort anti-entzündliche Ernährung ein, das ja auch sehr präsent ist im Moment in der Ernährung mit Kurkuma und weiß nicht was. Was hältst du davon oder ist das tatsächlich so relevant?
Nicht nur jetzt relevant, wo man es hört, das wäre immer schon relevant.
Ja. Das heißt, der Trend ist nicht erst dann wichtig, wenn er aufkommt.
Genau, also vor allem, wenn wir jetzt beim Stichwort Kurkuma bleiben, ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff, also dieser Farbstoff, der Wurzel mit dem Wirkstoff Kurkumin, was drinnen ist, also ganz etwas Wertvolles für die Entzündungsprozesse im Körper und ja, wird über den Darm aufgenommen und füttert zum Teil auch die Darmbakterien.
Carina, ich habe nur ein Schlagwort für dich und zwar Darmsanierung. Das hört man ja auch immer wieder. Wie wichtig ist diese Darmsanierung wirklich? Wie oft sollte man das machen? Und jetzt eigentlich meine Frage, ist es wirklich notwendig, wenn man sich gut ernährt, wenn man sich gesund ernährt und den Darm eigentlich in Einklang hält, was muss man dann überhaupt sanieren?
Genau. Die Frage ist, was versteht man unter Sanierung? Und da darf man das jetzt nicht meinen, dass der Darm einmal radikal durchgeputzt wird und dann von neu startet. Man kann sich den Darm vorstellen oder einen gut funktionierenden Darm vorstellen, wie auch die Sauberkeit im Wald. Da würde wahrscheinlich auch nicht eine ambitionierte Reinigungskraft ihn perfekt sauber putzen.
Und das ist ein schönes Bild.
Und genauso ist es mit unserem Darm. Die Symbiose aus allen Bewohnern und alles, was da drinnen stattfindet, ist so wichtig. Das heißt, Darmsanierung, ja, kann wieder mal ein Start sein. Jetzt gehe ich los, jetzt ernähre ich mich vernünftiger, besser wissend, da man meistens eh sehr, sehr viel davon. Also für diesen Start wichtig. Aber es geht immer um dieses Zusammenspiel von diesen komplexen, ja, Mikroorganismen, die wir da drinnen haben.
Wie oft mache ich sowas? Sorry, ich komme gleich zu dir, Gabriele, aber auf die Fragen, die stapeln sich bei uns, gell? Wie oft macht man sowas?
Ja. Eine Darmsanierung? Mhm. Ich würde es eher anders beschreiben. Ich kann jeden Tag einen Beitrag dazu leisten, um meinen Darm bestmöglich aufzubauen. Das muss jetzt nicht Frühling sein und ich damit losstarten. Ja, macht man meistens, weil es über Weihnachten, Jahresbeginn vielleicht einmal ja, ein paar Dinge anders funktioniert haben zu Hause. Man hat andere Lebensmittel konsumiert, mehr gegessen, mehr Alkohol getrunken, was auch immer. Und dann ist es oft so ein Startschuss. Aber es muss nicht zwingend sein. Ich kann auch heute beginnen und sagen, jetzt leiste ich einen Beitrag für meinen Darm. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich das schaffen kann.
Wir sind ja so die Vertreter von zuerst messen und dann supplementieren. Gell? Und in der Vorbereitung zu der Folge ist es plötzlich entstanden, dass ich viele Reels bekommen habe zu Mikrobiom-Tests, Selbsttest, Leaky Gut-Test. Wie ist denn das einzuordnen, die Selbsttests?
Genau, es gibt sehr viele Selbsttests, wo im Prinzip ein Teil des Stuhls eingeschickt wird. Dieser wird analysiert, wie viele Darmbakterien habe ich tatsächlich in dieser Menge drinnen und wie hoch ist die Diversität, also wie viele verschiedene Stämme beinhalte ich. Diese Darmtests eignen sich sehr gut, um mir eine Momentaufnahme von meinem jetzigen Stuhl wiederzugeben. Wie gesagt, Momentaufnahme. Wenn ich heute einen eher vegetarischen, pflanzenbasierten Tag habe, wird das Mikrobiom sich dahingehend verändern, als wie wenn ich noch auf einer Grillparty eingeladen bin und vielleicht sehr fleischlastig mich ernähre. Also diese Darmtests, ja, ich kann es sehr gut sehen. Und wichtig ist aber immer auch die Übersetzung, was mache ich damit? Nur zu sehen, wie schaut es gerade aus, ist das eine. Aber wie kann ich das dann tagtäglich in meiner Ernährung auch wieder umsetzen, damit ich auch eine Veränderung sehe? Und im besten Fall mache ich dann ein paar Wochen, ein paar Monate später noch einmal eine Evaluierung, dass ich einfach sehe, wenn ich gewisse Maßnahmen umgesetzt habe, wie sieht es dann tatsächlich aus?
Ich höre daraus, dass man jedenfalls eine medizinische oder gesundheitsdienstleistende Beratung dazu braucht und das nicht im Selbsttest macht, also nicht alleine.
Wird wahrscheinlich sinnvoll sein, ja.
Aber wann würdest du sagen, ist es sinnvoll, zu dir zu kommen zum Beispiel? Also wann ist etwas so aus der Balance, was meinen Darm und meine Gesundheit betrifft, dass man wirklich einmal zu jemandem geht, der das professionell umsetzen kann?
Ja, meistens kommt man erst dann, wenn irgendwas nicht passt. Wenn man merkt, dass eben man die Ernährung wieder besser hinkriegen müsste, weil der Leidensdruck vielleicht auch sehr hoch ist. Wichtig wäre es aber eigentlich schon früher. Denn jeder kann noch etwas besser machen. Sehr vieles wissen wir und sehr vieles setzen wir auch um. Aber ich habe immer eben die Chance, dass ich es noch besser machen kann. Und da freue ich mich über jeden, der mich aufsucht.
Aber begleitest du auch wirklich gesunde Menschen? Oder kommen tatsächlich nur angeschlagene, ich möchte nicht sagen kranke, aber angeschlagene Menschen zu dir?
Es kommen beide zu mir und das Berufsbild der Diätologie sieht natürlich uns als die Berufsgruppe in Österreich, die auch krankheitsbedingte Krankheiten behandeln darf, natürlich immer auch mit dem ärztlichen Background. Und es ist aber dann sehr wohl so, dass auch gesunde Menschen zu mir kommen, verschiedene Altersgruppen, weil sich eben irgendetwas verändert hat und aber auch, weil man ein gewisses Ziel hat. Sportler haben zum Beispiel ein Ziel, jetzt leistungsfähiger zu sein, sind im besten Fall gesunde Menschen. Ich habe selbstständige Unternehmerinnen, die sagen, ich möchte auch leistungsfähig sein. Ein bisschen anderer Bereich als der Sport, aber da ist es sehr wohl wichtig, auch bei einem vermeintlich gesunden Menschen hier gewisse Maßnahmen zu setzen.
Ich würde gerne über das Fermentieren sprechen bei dir zu Hause im Lunga, oder?
Jetzt noch so ein großes Thema. Ich glaube, die Folge müssen wir in zwei Folgen teilen.
Wir werden uns das anschauen, wie lang es dann im Endeffekt wird. Aber das Fermentieren ist ja spannend. Wie bist du dazu gekommen? Das kommt sicher über deinen Beruf. Aber ist das auch etwas für jedermann, würdest du sagen?
Kann jedermann machen. Also es gibt sehr einfache Rezepte, die man wirklich jetzt auch umsetzen kann. Und das Fermentieren ist einfach ganz was Spannendes. Diese enzymatische Veränderung früher, wie wir vorher auch schon kurz gesprochen haben, sind wir darauf angewiesen gewesen, aufgrund der Haltbarmachung, dass wir fermentieren. Wir leben ja in einer Region mit jahreszeitlichen Schwankungen. Das heißt, wir haben schauen müssen, was da machen wir mit unserem Krautkopf, wie kann ich den auch im Winter zu mir nehmen, ohne dass er schlecht wird. Genauso auch mit anderen Dingen. Frische Milch ist schnell verderblich. Was hat man daraus gemacht? Fermentierte Milchprodukte, Käse, damit ich wirklich eine Lebensmittelgarantie über das Jahr habe. Somit hat man früher sich zu helfen gewusst. Es hat sich die Textur, der Geschmack eines Lebensmittels verändert. Und man weiß halt auch über die Gesundheit, was das kann. Die Bioverfügbarkeit, einzelne Nährstoffe, vieles kann sich dadurch verändern. Und ich finde das Fermentieren in der eigenen Küche deshalb so praktisch und das so schön, weil es sich nie hundertprozentig planen lässt. Da ist immer ein gewisses Restrisiko drinnen, was passiert mit meinem Produkt. Und ich kann fünfmal das gleiche Rezept machen, kann sein, dass mir das Ganze mal kippt. Umweltfaktoren, Temperatur, also es ist sehr, sehr sensibel. Aber genauso oder genau diese wilde Fermentation, was da drinnen stattfindet in meinem Produkt, stellen wir es uns jetzt mal als Glas mit verschiedenem Gemüse drinnen vor, was ich fermentiere, da kann ich auch nicht planen, welche Mikroben sich darin tatsächlich vermehren. Und da sind wir dann wieder bei der Menge, die ich schaffen soll, um viele verschiedene Stämme in meinem Darm zu beheimaten.
Fermentierst du zu Hause?
Ich habe schon fermentiert für Weihnachten, also allen dann ein Glas hoffentlich gut ausgehender Fermentierungsgemüseprodukte geschenkt. Ja. Ja, macht Spaß, aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand und heute geht man natürlich lieber ins Geschäft und kauft sich das industriell Fermentierte, das ja tatsächlich immer gleich schmeckt. Also da ist ja interessant, ja, die darf man Marken nennen, Felix Gurkerl schmecken immer gleich und die alle anderen Gurkerl schmecken auch, also weißt so, schmecken auch immer gleich. Ja. Und zu Hause kriegt man es in der Fermentation genau nicht zusammen, eben wie du gesagt hast, weil das einfach unterschiedliche Einflussfaktoren hat und dann ein anderes Produkt oder Ergebnis rauskommt. Ja. Das finde ich auch schon spannend. Aber
absolut.
Regelmäßig nicht. Aber du wirst jetzt Fermentierprofi, gell?
100%. Mhm. Ich werde Fermentierer werden. Mhm. Wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, durch das, was du erzählst, wirklich zum Fermentierer zu werden. Was sind so einfache Dinge am Anfang, die man gleich einmal umsetzen kann? Vielleicht wirklich Beispiele. Was ist so der Einsteiger, das Einsteigerbeispiel, das man hier nennen könnte?
Was wahrscheinlich
außer die echte Gurkerl.
Was wahrscheinlich die meisten schon probiert haben, ist mit Sauerteig zu arbeiten, zu hantieren, versuchen selber einen anzusetzen und dann regelmäßig Brot zu backen. Das ist wahrscheinlich so das, was die meisten schon mal probiert haben umzusetzen. Und
noch nicht. Ich hab ihn umgebracht in kürzester Zeit.
Ja,
er war arm bei mir.
Aha. Ja. Einen richtig guten Sauerteig kann man dann irgendwann nicht mehr.
Irgendwie. Es gibt ja so, ich weiß nicht, es gibt doch so Sauerteigrunden, da gibt man das dem Nächsten weiter und
genau.
So und kriegt
so war dann das bei mir tatsächlich. Genau. Ja. Ich habe wirklich den Sauerteig von jemandem bekommen mit dem Auftrag, sei nett zu ihm. Ich war kurze Zeit nett, aber.
Kann man sogar einfrieren.
Ja.
Kann man Gust, gell?
Was man alles kann, gell? Ja. Also Sauerteig ist so ein Anfängerding, aber was gibt's noch? Gib mir noch zwei weitere Beispiele, weil wir brauchen was Greifbares.
Was auch wichtig ist, dass man alles, was man fermentiert, dann wirklich auch konsumiert. Nicht nur, dass es dann irgendwo im Keller vor sich hin gärt, sondern dass man es konsumiert. Und ein Lebensmittel, was ich finde, dass man sehr wohl tagtäglich selber zuführen kann, egal ob ich es selber fermentiere oder ob ich es mir kaufe, ist zum Beispiel ein richtiger Gärungsessig. Mhm. Das ist ein Fruchtsaft, der vergoren wird mit einer Essigmutter, der dann diesen Gärungsprozess hat, weil Salat vor allem im Sommer habe ich wahrscheinlich tagtäglich in meinem Speiseplan integriert und ich soll ja immer dasselbe zuführen für meine Bakterien. Und einen richtig guten Gärungsessig, da kriege ich schon jeden Tag einmal meinen Stamperl unter und habe dadurch wieder bestmöglich meine Darmbakterien unterstützt. Mhm. Was wären noch so typische Dinge? Sauerkraut kann man selber im Tontopf fermentieren oder am allereinfachsten in den Einmachgläsern verschiedenste Gemüsesorten. Was ich gerade zur Verfügung habe, was gerade Saison hat, kann ich fermentieren, einen Teelöffel Molke dazu, Salz abschließen, also wirklich gut verschließen, Explosionsgefahr nicht dazwischen mal probieren. Da kann wirklich einiges auch schief gehen. Und wichtig beim Fermentieren, trotzdem an erprobten Rezepten sich halten, denn es hat alles seine Berechtigung. Warum ist Zucker drinnen, warum ist Salz drinnen, es ist Konservierung. Und wenn ich da ein gescheites Rezept habe, dann kann ich das sehr wohl, sehr einfach für zu Hause mir herstellen und jeden Tag einen Löffel davon essen.
Wie viele Gläser hast du zu Hause? Das muss ja unfassbar viele sein.
Ganzer Keller voll.
Viele, wobei ich schon bemüht bin, immer über den Winter das dann auch aufzubrauchen. Denn frisches Gemüse hat auch sehr, sehr viele Vorteile, die wir dann im Sommer frisch haben.
Warum haben wir dieses Wissen verloren?
Super spannende Frage.
Das ist eine super spannende Frage. Wahrscheinlich ist die Notwendigkeit nicht mehr da gewesen. Was ist einfacher? Einfacher ist heutzutage, ich gehe am Vormittag in den Supermarkt, kaufe mir das, was ich zu meinem Essen brauche und brauche mich nicht viel mehr damit auseinandersetzen. Fermentieren heißt auch planen. Was brauche ich für eine Zutaten, für eine Lebensmittel? Das dauert dann 10 Wochen, 11 Wochen, muss ein paar Regeln einhalten, damit es auch funktioniert. Wenn ich selber Sauerkraut im Tontopf mache, dann darf die Flüssigkeit oben nicht austrocknen. Also ich muss mich darum kümmern. Und
okay.
Na gut. Ist nicht das Praktikabelste, aber etwas sehr Wichtiges.
Also wenn wir noch Erfolge machen, wir würden unbedingt gerne eine Kostprobe von dir haben, von deinen fermentierten Lebensmitteln, das muss ich unbedingt damit kosten.
Ich glaube, wir müssen so eine Schauküche, wir müssen, weiß nicht,
du, wir haben so viele Pläne. Wir haben viele Pläne mit diesem Podcast, wir machen noch so viele. Nein, Schauküche habe ich nicht, aber das kann ja noch werden. Genau. Ich würde jetzt gerne am Schluss mit dir noch ein paar solche Klischees durchdiskutieren über Ernährung und würde gerne haben, dass du uns mit ein paar Sätze darauf antwortest. Zucker zum Beispiel. Was hältst du von Zucker in der Ernährung? Du hast das gerade angesprochen, so bin ich auf diese Rubrik jetzt gekommen. Mhm. Ist es wichtig für mich? Soll ich es vielleicht ganz weglassen? Wie verhält sich es mit Zucker? Weil es ist ja trotzdem ein Instagram, würde ich sagen, Trend, dass man einfach nicht irgendwas Zuckerhaltiges zu sich nimmt.
Mir ist immer wichtig, dass man nicht ein Lebensmittel komplett verteufelt. Ja, wahrscheinlich hat der Durchschnittskonsument sehr viel an freien Zucker, was der Körper nicht brauchen wird. Sprich in Softdrinks, in Süßigkeiten, wo wir Unmengen drinnen haben, was kaum Vorteile für unsere tägliche Ernährung uns bringt. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Milchzucker in den Milchprodukten. Und Milchprodukte ist etwas Tolles, wenn wir schon wieder beim Fermentieren sind. Also der gehört dahin und den braucht man da auch nicht herausfiltern. Das ist in Ordnung. Ich habe im Obst meinen Fruchtzucker drinnen, darf auch da drinnen sein. Es kommt wieder auf die Menge drauf an. Wenn ich meine 2 Hände voll Obst am Tag konsumiere, dann ist das absolut in Ordnung und der Fruchtzucker ist okay. Wenn ich das aber in großen Mengen zuführe und jeden Tag 1 Liter Fruchtsaft trinke, dann summiert sich das. Und wichtig ist wieder, was mache ich über die Gesamtmenge, über den Tag. Und natürlich darf es einmal was Süßes sein. Das ist ja auch nicht realistisch, dass man gar nichts zuführt. Aber wie eben Paracelsus schon sagt, die Dosis macht das Gift. Und darauf kommt es letzten Endes am Tag an.
Was ist dein Guilty Pleasure? Wo wirst du schwach?
Bei mir sind es Gott sei Dank nicht die Süßigkeiten. Bei mir ist es eher alles, was gesalzen ist. Also Nüsse, das sind so meine.
Schokolade, bei Süßen bin ich überhaupt nicht anfällig. Tatsächlich.
Drum, dass du das so leicht mit Zucker weglassen. Das ist ja gar nicht heroisch, wenn es dir nicht schmeckt.
Ich habe es eh nie gesagt, dass es heroisch ist.
Stimmt.
Wie geht es dir mit Leuten, letzte Frage, die Brot verteufeln?
Kann jeder für sich umsetzen, wie er das grundsätzlich möchte, aber Brot ist eines der spektakulärsten Lebensmittel überhaupt. Ich brauche nicht viel. Ich brauche meinen Sauerteig, wenn ich es fermentiert habe. Ich brauche Salz, ein bisschen Wasser und ich habe ein gutes Getreide. Und das ist ein Lebensmittel, das mich sehr gut ernähren kann. Wie oft am Tag brauche ich es, kann ich natürlich zu viel davon essen, aber es ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles. Wenn ich sage, ich möchte in eine spezielle Ernährungsform gehen, ich möchte mich low carb ernähren, aus welchen Gründen auch immer, kann man das machen. Man muss halt wieder schauen, wie kriege ich sonst meine Nährstoffe her, wie geht es sich über den Tag wieder aus.
Jetzt sind wir ja trotzdem der LifeLight-Podcast und ich würde gern wissen von dir, weil ich eben das Gefühl habe, dass du deine Ernährung sehr gut im Griff hast, wann greifst du auf Nahrungsergänzungsmittel, auf Supplements zurück?
Die Theorie besagt, wenn ich eine gesunde und ausgewogene Ernährung habe, kann ich damit sehr viel abdecken. Die Frage an uns alle, ja, wie viel haben wir denn wirklich eine sehr gesunde und ausgewogene Ernährung? Und wo muss man gezielter schauen? Wenn der Bedarf höher ist, wird grundsätzlich empfohlen, dass man schaut, wie kann ich es wieder zuführen? Schaffe ich es noch über die natürlichen Lebensmittel oder brauche ich etwas darüber hinaus, weil ich vielleicht keinen Fisch mag und ich trotzdem Omega-3-Fettsäuren brauche, weil gewisse andere Nährstoffe ich nicht in dieser Menge schaffe, weil ich in einer besonderen Lebenslage bin, sei es Schwangere, sei es Sportler, wo ich darüber hinaus zusätzlich noch etwas brauche. Und mir ist immer wichtig, dass man gezielt drauf schaut, was schaffe ich über die Ernährung und wo brauche ich einfach noch zusätzlich etwas.
Das wäre ein schöner Abschlusssatz eigentlich gewesen.
Ich wollte gerade fragen, war das der Übergang zum Produkt der Folge?
Würde ich so sagen, genau. Meine Damen, ihr habt ja ein Produkt euch ausgesucht, das wir heute wieder mit einem Rabattcode versehen und das man dann wieder über den LifeLight-Webshop kaufen kann mit diesem Rabattcode. Was habt ihr euch denn heute ausgesucht?
Ja, nachdem wir heute bei Darm und Mikrobiom sind, sind wir bei Flohsamenschalen gelandet. Da würde ich dich kurz bitten, was darüber zu sagen.
Genau. Flohsamenschalen ist ein Präbiotikum, also das Futter für unsere Bakterien. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Ballaststoffe zuführen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Und der Vorteil von Flohsamenschalen ist, dass sehr viele lösliche Ballaststoffe drinnen vorkommen. Das heißt, es belastet jetzt nicht unbedingt meinen Darm. Das ist recht gut verträglich und kann ich individuell in meine Ernährung mit hinzugeben. Also ich kann es im Wasser einrühren, aber genauso in meinen Joghurt mit dazugeben. Dann habe ich beides drinnen. Dann habe ich sowohl meine wertvollen Stämme an Bakterien und zusätzlich zusätzlich das Futter in Form zum Beispiel von Flohsamenschalen.
Wunderbar, das waren die Prä. Und jetzt geht es zu den Probiotika. Was hältst du denn von den Probiotika in Kapselform?
Genau, also da gibt es Möglichkeiten, sei es Kapselform, sei es Pulverform, wie man das Ganze zuführen kann. Und der Vorteil von Präparaten ist, dass ich genau weiß, welche Stämme habe ich drinnen, in welcher Menge. Und wenn ich das wieder tagtäglich mache, dann kann ich einzelne Kulturen sehr gut mir erhalten. Und je mehr drinnen ist von der Menge und auch je vielfältiger die Kulturen, umso besser kann der Darm aufgestellt sein.
Vielen Dank, Carina. Die Produkte der Woche habe ich natürlich auch mit, die dazu passen zu den Nährstoffen, die du uns erklärt hast. Das sind einmal die Flohsamenschalen und einmal das MicroLife Bio 11. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es diese Produkte um 20% rabattiert mit dem Code immer so wie der Name des Produkts ist, in Großbuchstaben und hinterher 20, also Flohsamenschalen 20 und MicroLife 20.
Und nachdem wir natürlich auch YouTube-Zuseherinnen und Zuseher haben, zeigen wir das jetzt auch noch her. Genau, Mikro, Bio, MicroLife 11 und Flohsamenschalen. Wunderbar. Meine Damen, Gabriele, es war eine wunderbare Folge. Ja. Vielen, vielen Dank an dich. Das war großartig. Ich möchte dich gerne bald wieder mal haben im Podcast. Mhm. Ich habe wirklich viel gelernt. Und wir werden jetzt noch ein bisschen im Nachhinein plaudern, nämlich genau, was kann ich alles umsetzen. Gabriele.
Das wird unsere Wissensfolge zum Thema Darm und Mikrobiom. Vielen Dank, Carina. Das war so aufschlussreich und ich freue mich schon aufs Hören dieser Folge.
Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis in 2 Wochen. Wir sehen uns und hören uns
wieder. Wir sehen uns.
Danke.
Vielen Dank.